Halli, hallo und schön, dass du da bist, hier in einer neuen Podcast-Folge zum Thema Trigger. Dazu gibt es bereits einige Folgen, aber mir war das nochmal ein großes Herzensanliegen, da nochmal eine andere Perspektive, eine andere Dringlichkeit und eine andere Bedeutung dafür dir nochmal zu geben. Um da erstmal kurz und knapp jeden abzuholen, der vielleicht auch Trigger noch nicht so ganz einordnen kann, was es bedeutet, und für alle, die da schon mal was von gehört haben, einfach auch nochmal wissen, was ich damit speziell meine. Trigger ist ein Reiz im Außen, der bei uns zu einer emotionalen Reaktion führt. Mal ganz neutral beschrieben. Und das kann natürlich alles sein. Das kann, diese emotionale Reaktion kann sich in Form von Wut, Enttäuschung, Traurigkeit, Frust, aber natürlich auch Neid, Eifersucht oder auch positive Dinge wie Freude, Dankbarkeit äußern. Worüber ich aber in dieser Podcast-Folge sprechen möchte, sind die Trigger, die in uns diese unangenehmen emotionalen Reaktionen auslösen, wie Frustration, Wut, Traurigkeit, Enttäuschung, Ohnmächtigkeit, Scham, Hilflosigkeit und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen möchte ich das für alle beleuchten, die selber Kinder haben, und ihnen damit nochmal zeigen, was das für das eigene Leben, für das Leben miteinander in der Familie eine riesengroße Bereicherung und Bedeutung ist. Und nicht nur in Anbetracht der Beziehung der Kinder auf kurze und lange Sicht, nicht nur in Anbetracht der Partnerschaft, sondern auch für die Eltern und Schwiegereltern. Denn das sind genau all die Menschen, die ich gerade erwähnt habe, die uns ganz besonders triggern. Warum ist das so? Das ist so, weil die Menschen, die uns am meisten bedeuten, deren Meinung und deren Reaktion ist uns am wichtigsten. Wir sind soziale Wesen und wollen grundsätzlich immer zur Gruppe dazugehören. Das kommt noch aus Urzeiten. Und in unserer Gruppe ist es ja oft die Familie, die wir haben, also entweder die eigenen Eltern oder, wenn man dann auch verheiratet ist, die Schwiegereltern oder auch davor. Man muss da jetzt nicht zwingend verheiratet sein, aber dieses Band ist da einfach dann mehr gegeben. Die Kinder, die zur eigenen Gruppe gehören, der Partner, der zur eigenen Gruppe gehört. Und jedes Mal, jetzt reinigt sich gerade die Kaffeemaschine, vielleicht hört ihr es auch gar nicht, jedes Mal, wenn eines von dieser uns wichtigen Menschen sich so verhält, wie wir es nicht gut finden, etwas sagt, was wir nicht gut finden, und da dieser gewisse Reiz im Außen passiert, also ein Mensch sagt oder tut etwas, dann führt es bei uns zu dieser Reaktion aufgrund dessen, weil uns das so wichtig ist, weil uns das Miteinander wichtig ist, weil uns die Zugehörigkeit und die Verbindung und Verbundenheit wichtig ist. Es kann sein, dass du vielleicht an einem Punkt stehst, wo das schon gar nicht mehr so wichtig ist, weil du vielleicht mittlerweile auch schon von deiner Schutzstrategie eher in dieses vielleicht Ignorieren oder Leugnen oder Distanz gerutscht bist und deswegen das für dich auch gar nicht mehr so wichtig anfühlt. Aber es war dir mal wichtig. Nur irgendwann hört man auf, dass es einem wichtig ist, weil man dann ganz oft feststellt, okay, ich kann machen, was ich will, ich kann sagen, was ich will, es verändert sich nichts, also lasse ich lieber los oder halte den Kontakt geringer auf Abstand, oder in der Beziehung ist es dann die Trennung. Und mit den Kindern ist es eben so eine Sache, weil wir unsere Kinder, die meisten Eltern, die auch in meinen Beratungen und One-on-Ones sind, haben den größten Wunsch, dass sie ihre Beziehung zu ihren Kindern immer stabil und verbunden haben. Und dass es eine tolle Beziehung ist, dass die Kinder wissen, dass sie jederzeit zu Mama, Papa kommen, dass sie auch im hohen Alter Kontakt haben, sich regelmäßig sehen und da einfach wirklich eine liebende, wertschätzende, tolle Beziehung ist. Davon träumt so jeder. Natürlich auch viele, die sich dann schon auch wünschen, dass die Kinder aus dem Haus gehen und ihr eigenes Leben leben. Aber eben, dass trotzdem diese Beziehung da ist und man keine großen Konflikte, Streits hat oder Kontaktabbruch hat. Und was sich dabei auch jeder wünscht, ist ja nicht nur die tolle Beziehung mit den Kindern, sondern auch die tolle Beziehung mit dem Partner. Mit dem Partner auch trotz Kinder und trotz der vielen Zeit, die die Kinder in Anspruch nehmen, eine tolle Beziehung zu haben und auch im Alltag miteinander liebevoll umzugehen und weniger Konflikte, wenig Streit, viel Verständnis, einfach eine Verbundenheit, ja? Also sag ich mal so, das große Ziel von uns Menschen ist grundsätzlich Harmonie, Verbundenheit, Dazugehörigkeit und Liebe. Hat jeder unterschiedlich, hat auch nicht jeder. Es gibt auch Menschen, die haben unbewusst nicht das Bedürfnis, weil sie eine Bindungsstörung haben. Das klingt jetzt relativ krass, ist aber einfach so gemeint, dass wenn man in seiner Kindheit, in seinen Beziehungen, also zu seiner Mama oder zu seinem Papa, große Traumata erlebt hat, also Verletzungen, Enttäuschungen, nicht aufgefangen wurde, man da kein so wirkliches Zuhause hatte, sich nicht willkommen gefühlt hat, sich nicht bedingungslos gefühlt hat, viele Strafen erfahren hat, vielleicht auch körperliche Gewalt, dann speichern sich Beziehungen als nicht sicher ab und dann, das ist das unfassbar Verrückte von uns Menschen, dann, obwohl sie Beziehungen wollen, haben sie unbewusste Schutzstrategien, die sie selber gar nicht bemerken, weil es so unbewusst ist. Und vor allen Dingen so schnelle Kettenreaktionen, dass es doch immer wieder dazu führt, dass es zu einem Kontaktabbruch kommt, dass man sich trennt. Also, dass es keine langlebige Beziehung gibt oder auch keine intime Beziehung, keine wahre Nähe. Das sind dann zum Beispiel oft die Menschen, die zum Beispiel beim Dating dann irgendwann ghosten oder so. Oder die am Anfang voll all in gehen. Und also es gibt es viel von Männern, es gibt es aber auch bei Frauen. Und man sich am Anfang voll geliebt fühlt und dann denkt man, das ist wunderbar und das ist voll das Ding. Und auf einmal meldet er oder die sich gar nicht mehr oder es wird auf einmal immer distanzierter oder so Sprüche kommen wie, ich brauche mehr Freiraum oder ich brauche mehr Zeit für mich und so. Und das hat alles so Ursachen. Das liegt niemals an dir oder niemals an der Person gegenüber, sondern es hat immer viel mehr die Aussage, mit einem selber was zu tun, wie mit der Person. Und auf jeden Fall, jetzt bin ich ganz schon ausgeschweift, ist es eben aber so eine riesengroße Bereicherung für die Welt, für die Familien und für das, wenn du dazugehörst und du dir Harmonie, Leichtigkeit, Frieden und Liebe miteinander wünschst. Ist regelmäßig an den Triggern, die so im Alltag kommen, zu arbeiten. Und das kann man wirklich sehen als Arbeit, wie regelmäßig zum Sport zu gehen. Wieso, weshalb, warum? Darauf gehe ich jetzt mal ein. Und was ich ganz gern damit auch nochmal, worauf ich damit ganz gern auch nochmal aufmerksam machen möchte, was es für positive Folgen hat für die Zukunft. Ich gehe mir jetzt vom typischen Beispiel aus, was die meisten Familien erleben. Also, das Kind kommt auf die Welt, es ist ein Baby, das eine Baby ist ein Anfängerbaby, wie man das ganz gerne nennt, hat man nicht so viele Schwierigkeiten, es schläft ganz gut, es trinkt ganz gut, alles läuft. So, dann gibt's aber schon mal so die ersten Babys, wo nicht so gut schlafen, wo vielleicht nicht gern Auto fahren, wo Koliken haben oder generell vielleicht ja sehr unzufrieden sind und es nicht so leicht ist, das Kind zufriedenzustellen und das Kind zu verstehen, was es braucht im Babyalter. Da gibt's ja Unterschiede und dann irgendwann, da kommen aber alle Kinder hin, aber auch da gibt's unterschiedliche Intensitäten, ist, wenn die Kinder in die Autonomiephase kommen, so ungefähr ab anderthalb. Das geht auch schon früher, das geht auch später und die Intensitäten unterscheiden sich von den Kindern extrem. Man sagt übrigens, so der Höhepunkt dieser Autonomiephase von den Wutausbrüchen ist ungefähr mit 4 Jahren. Wie gesagt, ich mag an sich so keine Pauschalisierung, aber wenn man so den Durchschnitt nimmt, ist das etwas, wo uns auch zeigt, wenn die Autonomiephase mit 1,5 Jahren beginnt. Das heißt, die Kinder haben großes Bedürfnis nach ihrer Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach Mitbestimmung, nach Freiheit, nach Entfaltung ihres Wesens, ihrer eigenen Entscheidung. Dann ist das etwas, wo wir nicht sagen können, das ist nur eine Phase und vielleicht denken, die geht nur 2 Wochen. Sondern um ehrlich zu sein, fängt die damit an und hört nie wieder auf. Weil nach der Autonomiephase kommt die Wackelzahnpubertät. Nach der Wackelzahnpubertät kommt die reguläre Pubertät. Und in jedem dieser Entwicklungsstadien geht es immer wieder noch mehr darum, dass die Kinder ihre Autonomie und ihre Selbstwirksamkeit steigern. hat den ganz einfachen Grund, würde das nicht passieren, könnten die Kinder irgendwann nicht alleine leben. Ist also völlig normal, dass es passiert. Und das ist aber auch genau schon der Punkt, weil das die meisten triggert. Und zwar gerade, wenn es darum geht mit den Kindern, ist in der Autonomiephase eines der drei Haupttriggern. Das erste, dass sie das Gefühl haben, das Kind hört nicht auf mich. Und dass das zu eigener riesengroßer Frustration und vor allen Dingen Wut führt, die an sich einen dann triggert, weil man niemals so eine Mama sein wollte. Das zweite ist, dass man sich von seinen Kindern nicht respektiert und wertgeschätzt fühlt. Ganz oft haben Eltern vor Augen, was sie alles für die Kinder tun und sehen dann ganz viele, ja, sag ich mal, Manieren oder Verhaltensweisen, wo sie sich persönlich angegriffen fühlen und ihnen dabei der Respekt und die Wertschätzung fehlt im Umgang miteinander. Und das dritte, ein riesengroßer Trigger, sind diese starken Emotionen. Und auch wenn die bis zum vierten Lebensjahr so ihren Höhepunkt bekommen, aber wir kennen das alle, wir haben ja selbst im Erwachsenenalter intensive Gefühle. Also selbst da sind wir ja frustriert und wütend. Nur vielleicht schon sehr kontrolliert und lassen das gar nicht so raus. Was übrigens eines der Ursachen sein kann. Und darauf will ich jetzt nämlich mal kurz eingehen, um dir mal so ein Langzeitbild zu schaffen, was für dich und deine Zukunft und damit eben inbegriffen deine Partnerschaft, deine Kinder bedeuten würde. Du kannst es genauso auch für deine Eltern und Schwiegereltern nehmen. Ersetzt einfach nur anstatt Partner, Kind, Eltern oder Schwiegereltern. Bleiben wir mal bei dem ersten Beispiel. Der Trigger, dass man das Gefühl hat, dass das Kind einem nicht zuhört. Der kommt häufig daher, weil man selber in seiner Kindheit nicht gehört worden ist, weil einem nicht zugehört worden ist und vor allen Dingen nicht nur zugehört im Sinne von, okay, ich bin leise und hör dir zu, sondern vor allen Dingen das Gefühl von verstanden werden. Als Kinder mussten die meisten aufgrund der damaligen autoritären Erziehung, aufgrund der Kriege, aufgrund der ganz anderen Lebensumstände, aufgrund der weniger fokussierten Zeit mit den Kindern, des viel mehr Funktionieren, des den Alltag bewältigen, Geld verdienen, anstatt jetzt mehr oder weniger wie heute diese Möglichkeiten von Freizeit, Potenzialentfaltung, Selbstverwirklichung mehr zu leben. Ich meine, das erkennen wir genau daran, dass wir Frauen ja auch viel mehr jetzt nicht mehr nur Hausfrau sein wollen, sondern darüber hinaus. Und das hat sich verändert und demzufolge ist man schon auch damals mit den Kindern anders umgegangen. Es gibt immer Ausnahmen, aber eins ist auch Fakt, dass also wir alle haben Eltern, die kein Buddha waren. Und solange wir kein Buddha sind, also keine Erleuchtung, bringen wir Verhaltensweisen mit sich, die prägen. Das ist erstmal neutral gemeint, davon gibt's positive und davon gibt's auch welche, die sind gar nicht negativ gemeint, aber die sind welche, die dürfen wir für uns irgendwann auch mal hinterfragen. Aber das ist etwas, was wir als Kinder nie machen, weil wir grundsätzlich immer das für richtig halten, was unsere Eltern machen. Es sei denn, es ist halt eine starke Wut im Raum, ja, dass man da wirklich irgendwann merkt, okay, hey, das finde ich gar nicht toll. Aber es gibt da auch viel Potenzial, was brach liegt, weil man sich gar nicht die Zeit nimmt, um zu schauen, hey, was habe ich denn eigentlich da so für Muster übernommen, die, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, mir eigentlich gar nicht gut tun und wenn ich wirklich weiß, was ich will, mich daran gar nicht bringen. Und bei dem Thema nicht ernst genommen werden oder nicht gehört zu werden, ist diese Empathie spielt eine große Rolle, die früher einfach sehr oft gefehlt hat. Das heißt also, wenn unsere Kinder, also ein Beispiel, das Kind spielt voll vertieft und wir wollen los, weiß ich nicht, zum Besuch, einkaufen, in den Kindergarten, wo auch immer hin. Und dann, oder wir sind irgendwo zu Besuch und wollen wieder nach Hause. Und dann sagen wir, komm, anziehen, wir wollen los. Und das Kind spielt. Es guckt noch nicht mal. Es reagiert nicht. Dann rufen wir nochmal. Das Kind reagiert immer noch nicht. So, und das, die meisten Eltern erwähnen das 2-3 Mal in Ruhe und dann steigt schon langsam der Stresspegel. Und diese Steigerung vom Stresspegel hat unterschiedliche Ursachen. Das kann zum einen schon Zeitdruck sein, aber sehr, sehr häufig ist es diese alte Verletzung, die in dem Moment wie so ein Flashback von früher aktiviert wird, ohne dass wir erkennen, dass es von früher ist, projizieren das auf die Situation und kommen ja nicht in die Beobachtung, und denken ja nicht, ah, mein Kind spielt noch. Es hat mich wahrscheinlich nicht gehört oder es ist wahrscheinlich so vertieft. Das denkt man vielleicht schon. Aber unbewusst ist bei den meisten, kommt schon dieses andere, das hört einfach nicht auf mich. Und jetzt Achtung, wenn noch andere Menschen im Raum sind, dann ist es sehr, sehr häufig dieser Trigger von, was sollen die anderen denn jetzt denken, wie mein Kind sich verhält? Dann wird der Stress oft noch größer, weil man dann erst recht die Erwartung hat, dass das Kind vor anderen sich gut erzogen verhält. Und ich sag euch, das ist... Das ist krass. Das ist krass und gleichzeitig liegt die Lösung mit der Arbeit an den Triggern. Jetzt gleichzeitig schon auch das Wissen darüber, dass die Kinder in der Autonomiephase ganz oft wirklich in diesem Flow-Zustand sind und ganz oft nicht so, was sehr gut ist, nicht auf alles Äußere reagieren und alles sehen, sondern vertieft sind und manchmal diesen Körperkontakt brauchen, um aus ihrer Welt, in der sie sind beim Spielen, wieder rauszukommen. Das heißt also, wenn der Trigger zum Beispiel gar nicht da wäre, von wegen, was denken die anderen von mir, wie mein Kind sich verhält, und wenn der Trigger nicht da wäre, mein Kind nimmt mich nicht ernst und hört nicht auf mich, dann wäre es die ganz einfache Sache, okay, hey, ich sehe, mein Kind hat gerade Schwierigkeiten, mich zu hören, ich gehe einfach nochmal näher ran und hab mal Augenkontakt und spreche nochmal mit meinem Kind. Oder erkundige mich mal, was mein Kind dann gerade braucht, um in die Kooperation zu kommen. Und durch das ich dann diese andere Energie allein schon habe, kann ich diese Situation ganz anders lösen. Es ist unglaublich und so magisch und ich wünschte, es würden alle Eltern auf dieser Welt wissen, dass wir mit unserer Energie, also mit dem, wie wir uns fühlen, mit unserer Haltung, mit unserer Einstellung, unsere Situation mit unseren Kindern wirklich mehr beeinflussen, als wir glauben. Und gleichzeitig kann ich an der Stelle sagen, ist es nicht immer möglich. Nur umso wichtiger ist es erst recht deswegen, auf unsere Energie zu achten, weil sie so ausschlaggebend ist. Es kommt nicht nur darauf an, wie sich unsere Kinder verhalten. Auch unsere Energie, unsere Stimmung wirkt sich auf sie aus. Und vor allen Dingen unser Stresspegel in Form von, wie wir auf diese Trigger oder wie viele Trigger wir mit ihnen haben und wie wir damit umgehen. Und in der Regel meine ich jetzt ja eben vor allen Dingen die Trigger, die uns emotional sehr, sehr unangenehm fühlen lassen. Die haben eine so große Power, wirklich viel, das Ganze viel schlimmer entwickeln zu lassen, als es eigentlich ist. Und mit all den Mamas, mit denen ich zusammenarbeite, die erleben wirklich eine Magie, weil wir tiefer an den Triggern arbeiten. Dann kommt das Wissen über die Autonomiephase hinzu und über die einzelnen Themen oder über die einzelnen Situationen wie Anziehen, Essen, Zähne putzen, schlafen gehen oder das Kind will nicht in den Kindergarten, das Kind will nicht vom Besuch nach Hause, das Kind streitet sich, das Kind haut, es beißt. In Kombination damit, ich kriege jedes Mal schon nach einer Einheit Nachrichten und Sprachnachrichten, wie dankbar die Mamas sind und was sich alles verändert hat. Und das ist genau das, was ich meine, was sich auf die Zukunft gesehen immer positiv auszahlen wird. Das ist so wie Sport. Jeder, der mir auf Instagram folgt, sieht ja, dass ich gerade wirklich in einer wahnsinnigen Sportleidenschaft bin, weil das eben zum Beispiel etwas für mich ist, was mir unfassbar gut tut. Genau. Und diese Arbeit ist etwas wie beim Sport, wo wir mit 80 oder 90 Jahren niemals bereuen werden, dass wir es gemacht haben. Weil mit jedem Trigger, den wir auflösen, jeden Trigger, den wir besser verstehen, jeden Trigger, also jedes Thema, was hinter dem Trigger steht, in Heilung bringen, wird uns nicht nur in unserem Leben, also wirklich jetzt nur ich als Person oder du als Person, du als Mama, du als Mensch, du als Frau, dich innerlich zufriedener, freier, entspannter machen, sondern eben auch all das, was in deinem Leben ist. Das heißt Beziehung, Arbeit, Erfolg, Geld, Gesundheit, Motivation und so weiter und so fort. Und in dem Fall zum Beispiel bei dem Thema nicht gehört zu werden oder das Gefühl zu haben, nicht gehört zu werden oder dass das Kind nicht auf einen hört, ist dieser alte Schmerz oft dahinter, dass man als Kind nie gehört worden ist und immer auf andere hören musste und sich jetzt wünscht, dass mal andere auf einen hören. Und genau dieser gleiche Trigger ist in einer anderen Art und Weise auch in der Partnerschaft, der dort sehr, sehr häufig, wenn das Kind in das Familiensystem kommt, wieder aktiv, weil da auch ganz oft dieses Gefühl ist, nicht verstanden zu werden und nicht gehört zu werden. Und hiermit kann ich euch für alle, die diesen Trigger gerne auflösen möchten, wärmstens empfehlen, bei euch an diesem Thema zu arbeiten. Denn in der Partnerschaft ist es so, es verhärtet sich immer mehr. Also je mehr du das ansprichst, je öfter du das ansprichst, je mehr du dich verhärtest, auch in der Wahrnehmung, dass du nicht verstanden wirst, dass du nicht gehört wirst, desto schlimmer wird's. Und mit den Kindern wird's richtig schlimm. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Auf der einen Seite kann es sein, dass die einen vielleicht dadurch einfach immer noch strenger werden. Strenger im Sinne von einfach kalt, also und ermahnen, belehren, kritisieren, ablehnen, durch Schimpfen, durch Erniedrigung oder eben auch durch Bestrafung. Emotional, mental und leider Gottes ist es auch immer noch so, dass es einige körperliche Bestrafungen gibt. Ich denke jetzt mal alle, die mir zuhören, dass das da nicht so ist. Aber wenn du das kennst, dass du kurz davor warst, dann ist das wirklich die rote Ampel. Weil das kann sein, je älter das Kind wird, dass das eher noch kommt. Denn was passiert bei diesen Strafen? Das hatte ich auch schon in einigen Podcast-Folgen genannt. Sie unterdrücken vielleicht ihr Verhalten, aber nicht alle für immer. Das Bedürfnis nach Autonomie ist, wie ich schon erwähnt habe, entwicklungsbedingt etwas, was kommen wird. Also diese Unterordnung, die wir uns so oft wünschen, was ganz oft damit einhergeht, dass das Kind auf uns hört, ist entgegengesetzt ihrer Entwicklung. Und was es dafür braucht, das ist mal gleich die Lösung auch für dich. Wenn du dir wünschst, dass dein Kind mehr auf dich hört, dann ist der Schlüssel hier für die Empathie. Das heißt, das Kind zu verstehen zu wollen, warum es gerade nicht bereit ist, sich anzuziehen, mitzukommen. Und Empathie ist schon, was habe ich neulich gehört? Empathie ist, glaube ich, sowas wie schon ein halbes Jahr oder so. Also was das heißen soll, ist, dass Empathie schon die beste Vorlage ist dafür, dass die Kinder mit uns in die Kooperation kommen. Denn wenn Kinder sich in vielen Situationen verstanden fühlen, das hatte ich aber auch schon in einigen Podcast-Folgen gesagt, verstanden ist nicht, ja, ich weiß, dass du noch spielen willst. Ja, ich weiß, dass du nicht Zähne putzen willst. Ja, ich weiß, dass du nicht ins Bett willst. Das ist keine Empathie. Empathie ist, zu spiegeln, was das Kind gerade fühlt und will. Auch dazu hatte ich schon ein paar Podcast-Folgen, ein paar Beispiele genannt. Hör da gerne nochmal rein. Ja, da habe ich das auch beschrieben, wie das zum Beispiel mal mit dem Mann oder mit einer Freundin oder so ist, woran es nochmal deutlich wird, was der Unterschied ist. Und wenn man das dann nämlich zum Beispiel auch anwenden kann, dann sieht man auch, dass das auch eine falsche Interpretation ganz oft ist. Es ist nicht so, dass das Kind nicht auf einen hört oder nicht brav ist oder nicht gut erzogen, sondern dass es entwicklungsbedingt gerade nicht anders kann und unsere Unterstützung braucht. Und wisst ihr, das Allerschlimmste ist, dass wir uns einfach auch vor Augen führen müssen, dass je mehr wir in solche Verhaltensweisen kommen, wie wenn dieser Trigger so groß ist und dann selber durch diesen Trigger in so eben so eine abwertende, ablehnende, kalte, bestrafende Art und Weise, dann leben wir unseren Kindern genau das vor. Und dann kommen die nämlich später auch in der Wackelzahn oder in der normalen Pubertät und schreien uns an und beleidigen uns. Und das ist eben schon das, was so ein Trigger mit sich bringt. Ein Trigger hat unterschiedliche Ursachen. Es kann entweder ein Thema vom inneren Kind sein. Also, dass wir eine Situation haben, wo jemand anderes etwas sagt oder sich verhält, in uns etwas auslöst, was in unserer Interpretation und Wahrnehmung beeinflusst ist von der Wahrnehmung unserem inneren Kindes. Weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel denke, mein Kind ist gerade voll vertieft oder es hört einfach nicht auf mich. Wie unerzogen ist das Kind? Und zwischen Reiz und Reaktion, also in unseren Bewertungen, da liegt die Freiheit. Und wie unsere Bewertung für Situation X aussieht, hängt mit uns, unserer Vergangenheit und vielen anderen Ursachen zusammen. Also deswegen zum einen kann es das innere Kind sein. Es kann zum anderen aber auch sein, dass es ein Schattenanteil ist oder ein Schattenthema, was wir noch nicht integriert haben, weil wir, wie ein Schatten so ist, es gar nicht sehen. Also wenn man sich das vorstellt, ne, wenn man in der Sonne steht, ist ein Schatten. Das kann man ja nicht greifen und nicht nehmen. Und genauso ist auch quasi die Schattenarbeit da, dass man davon gerne wegläuft, weil man sie gar nicht anpacken kann. Wenn man sich seinem Schatten aber mal zuwendet und nicht wegguckt, weil auch das machen wir in der Regel nicht, wir stehen ja in der Regel nicht auf der Straße und schauen uns unseren Schatten an, dann findet man da zum Beispiel sehr oft Eigenschaften oder Fähigkeiten, die früher an einem abgelehnt worden sind und die derjenige zum Beispiel macht, was wir uns aber selber nicht mehr erlauben zu machen. Und das ist zum Beispiel genau sowas, was bei den Kindern ganz, ganz oft von vielen Eltern Schattenthema ist. Und zwar, dass die Kinder auf ihre Bedürfnisse und Grenzen hören. Das ist eines der großen, großen Themen, die deswegen auch so triggern, weil man abgespeichert hat, dass man den Erwachsenen gehorchen soll. Und dass es nicht richtig und nicht sicher ist, auf seine Bedürfnisse und Grenzen zu achten. Und wenn man das aber erkennt und vor allen Dingen lernt, diesen Schatten, also diesen Anteil, den man schon lange weggesperrt hat, weil der nicht sicher war, weil man so nicht sein durfte, weil man das nicht leben durfte, dann lebt man das selber im Leben, diese Art, diese Fähigkeit, diese Eigenschaft. Und dann kann man andere automatisch viel besser verstehen, beziehungsweise man hat keinen Trigger damit, weil man diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit selber lebt. Das ist zum Beispiel auch, einige Mamas haben das zum Beispiel, dass sie Frauen triggern, die zum Beispiel auch mal allein in Urlaub gehen oder mit Freundinnen unterwegs sind oder eben allein auch schon sowas, viel Sport machen, sich Zeit für sich überhaupt nehmen. Und das kann eben daran liegen, dass sie das triggert und im ersten Moment denken, ich finde es nicht gut, es ist keine gute Mutter. Und im zweiten Moment kann es aber sein, dass es eigentlich daran liegt, weil sie sich das eigentlich auch für sich wünschen, aber sich das bewusst noch gar nicht erlauben könnten. Weil sie unter anderem, das könnte jetzt wieder was sein, muss aber nicht, dass sie einen sehr hohen Leistungsanspruch haben und von einer perfekten Mama das Rollenverständnis haben von 100%ige Zeit bei und mit Kind. Und so weiter und so fort. So unterschiedlich kann das aussehen, das kann auch noch andere Ursachen haben. Daran wird aber schon mal deutlich, was Trigger eigentlich für Geschenke sind. Und zwar die Selbstoffenbarung von uns und über uns und unsere Themen. Und das zweite Thema, das Gefühl, nicht respektiert zu werden, geht da so ein bisschen einher mit dem, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen. Das ist eben genau auch so etwas, das, was tatsächlich eine große Ursache im Kindesalter hat, weil wir uns als Kind schon nicht respektiert gefühlt haben. Das ist nämlich etwas, was Kinder oder generell, wie sich ein Selbstwert ergibt, ist, wenn man mit seinen Bedürfnissen und Grenzen gesehen und geachtet wird. Durch das die meisten nicht erfahren haben, haben die meisten ein geringes Selbstwertgefühl. Und wenn man ein geringes Selbstwertgefühl hat, hat man oft das Gefühl, man wird nicht respektiert. und man wird nicht geachtet und nicht geschätzt. Und da auch wieder ist der Schlüssel, an seinem Thema zu arbeiten. Und automatisch ist der Reiz, also wie sich das Kind verhält, wie sich der Partner verhält, wie sich die Eltern, die Schwiegereltern verhalten, eine ganz andere Bewertung. Haben wir eine ganz andere Bewertung, gehen wir ganz anders damit um, ist der Umgang miteinander ganz anders. Und der dritte Trigger, den ich genannt habe, was die meisten Eltern haben, sind diese starken Gefühle. Und das liegt daran, weil wir eben auch sehr häufig, als wir selber Kind waren, diese Gefühle nicht fühlen durften. Und wir dadurch abgespeichert haben, dass es nicht sicher ist, diese starken Gefühle. Weil wir entweder abgelenkt worden sind, wir wurden bestraft, wir mussten uns zusammenreißen, wir haben regelmäßig Sätze gehört und damit verinnerlicht, ist doch nicht so schlimm. Und natürlich auch Glaubenssätze wie, sei kein Waschlappen, bei den Männern zum Beispiel. Oder als Mädchen sei doch nicht so eine Zicke, stell dich nicht so an und so weiter und so fort. Und da wir als Kinder unseren Eltern immer glauben und als Kind zum Überleben es relevant ist, dass wir zur Gruppe gehören, passen wir uns immer auch an. Nur bis zu einer gewissen Zeit. Irgendwann haben die Kinder trotzdem wieder ihre Verhaltensweisen. Deswegen, es ist nicht ganz weg. Und bei den meisten ist es sowieso so, dass es dann im hohen Alter kommt. Und das ist das, was genau uns damit auch zeigen kann, dass es nämlich nicht weg ist, was wir früher auch gefühlt haben. Denn wenn wir so stark auf diese Gefühle unserer Kinder reagieren und diese schlecht zulassen können und vor allen Dingen, was dabei eine große Rolle spielt, ich weiß, dass man wirklich oft Situationen hat, wo man das Kind einfach nicht versteht und sich denkt, es ist doch nicht so schlimm. Aber da liegt ein blinder Fleck verborgen. Denn es geht gar nicht immer darum, dass wir nur dann mitfühlen, wenn wir jemanden verstehen. Heißt also auch bei unseren Kindern. Wenn man zum Beispiel die Banane durchgeschnitten hat und das Kind weint, weil die Banane durchgeschnitten ist und du denkst dir, mach doch nichts, nimm dir einfach eine neue. Das Kind aber genau diese eine Banane wollte und total traurig ist, dann ist es für das Kind das größte Geschenk, mit seinen Gefühlen Raum zu bekommen. Auch wenn du direkt eine Lösung hättest und wir es so gewohnt sind, dass es genial ist, direkt eine Lösung zu haben und du dich eigentlich freust, dass du deinem Kind einfach noch eine andere Banane geben kannst, weil du vielleicht auch Glück hast und wirklich noch eine Banane da hast, aber das Kind es gar nicht annehmen will, dann ist in diesem Moment tatsächlich die Heilung und das Schöne und das Gute für dein Kind gar nicht unbedingt, dass die Tränen sofort aufhören, gar nicht unbedingt die Lösung, sondern dass das Kind seine Traurigkeit über das, was passiert ist, fühlen darf. Und jetzt bei dem Beispiel nochmal, kann zum Beispiel sein, dass es einen triggert, weil man entweder als Kind selber gehört hat, ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an, oder weil man zum Beispiel als Kind ein sehr angepasstes Kind war, genau deshalb, weil je mehr man den Erwartungen und Ansprüchen anderer gerecht worden ist, desto mehr Liebe hat man bekommen. Das heißt aber, dadurch war man halt auch von den Gefühlen der anderen abhängig und wollte halt auch mal, dass es den anderen gut ging, dass sie zufrieden sind, denn wenn sie zufrieden sind, dann lieben sie eine mehr. Genau diese Wechselwirkung kann es zwischen Eltern und Kind geben oder Mutter und Kind oder Vater und Kind, wenn dieses Muster gegeben ist. Es ist das People-Pleasing. Und das kann auch mit unseren Kindern sein. Weil wir uns sonst als Mutter so schlecht fühlen, dass wir das nicht ertragen und unbedingt wollen, dass das Kind aufhört zu weinen. Und für alle Mamas, die da tiefer mit mir zusammenarbeiten, ist es so eine Bereicherung zu verstehen und zu lernen und vor allen Dingen auch wirklich zu erleben mit dem Kind, dass es gar nicht immer um die Lösung und darum geht, dass es immer gut gelaunt ist oder dass man als Mama immer alles richtig macht. Und das Spannende, wenn dieser Druck fällt, ist ganz oft auch viel weniger Anspannung da. Auch viel weniger Traurigkeit oder Frustration der Kinder. Man kann sich das nämlich auch ein bisschen so vorstellen, wenn wir etwas die ganze Zeit nicht wollen, aus Angst, dann ist das Thema trotzdem da. Und dann kommt das Thema auch an die Oberfläche. Und deswegen ist die Arbeit mit Trigger eines der schon anstrengenden Sachen, weil es ist schon geiler, sich über die schönen Sachen zu unterhalten. Aber wenn du deinen Trigger geknackt hast, wenn du deinen Trigger verstanden hast, wenn du die alten Muster verändert hast, wenn du vor allen Dingen in das Verständnis kommst, warum das eigentlich so ist, wenn du dich dadurch selber besser verstehst, wenn du dadurch in Zukunft mit solchen Triggern anders umgehst, wenn du siehst, was für einen positiven Effekt das auf deine Beziehung hat, dann kann man fast nicht mehr anders, als daran nicht zu arbeiten. Und deswegen empfehle ich, gerade für alle, die sich eine wirklich Beziehung zu ihren Kindern mit guter Qualität, mit Vertrauen, mit Langlebigkeit wünschen, regelmäßig an den Triggern zu arbeiten. Weil unsere Kinder werden immer älter und es kommt immer was dazu. Es wird definitiv nicht langweilig und es wird immer etwas geben, was uns triggern wird. Und um ehrlich zu sein, gibt es Trigger, an die arbeitet man immer und immer wieder, weil dieses alte Muster, was dahinter steht, oder das Thema, was dahinter steht, einfach auch wirklich mehrere Schichten hat und in mehreren Schichten abgeschliffen werden darf. Für einen selbst. Das ist wie, als würdest du dich wirklich immer mehr vom Ballast befreien, aus deinem Keller immer mehr aufräumen und aussortieren und wegschmeißen, was dich nicht mehr unnötig belasten muss. Eine riesengroße Bereicherung, wenn wir das machen. Und du wirst, wenn du diese aktive Arbeit machst, wirst du sehen, wie oft deine Kinder unbewusst was ganz anderes dir als Thema damit geben oder dass ein ganz anderes Thema dahinter steckt, hinter einer Situation, als die Situation an sich. Das ist magisch. Das ist das Spannende, dass je öfter du das dann auch erlebst, desto mehr weißt du, in der Zukunft, in anderen Situationen, dass es nichts mit deinem Kind zu tun hat oder mit deinem Partner. Und das ist wow. Das ist wirklich unbeschreiblich, was dadurch möglich wird für dich im Innern, für deine Beziehung. Und wenn du genau das willst, dann gibt es da jetzt noch die Möglichkeit, im Gruppenmentoring dabei zu sein. Denn im ersten Modul, in der ersten Woche, sind die Trigger unser Thema. Wir beleuchten, was es für unterschiedliche Ursachen sein kann. Wir gehen darauf ein, wie du selber immer und immer wieder auch alleine daran arbeiten kannst, wie du diese Reizreaktionsmuster veränderst, wie du dich damit selber besser verstehst, wie du die Heilung der Themen, die dahinter stehen, vollbringst und wie du dadurch positiv deine Beziehung veränderst. Ab dem 1.8. geht es los und wenn alle zugesagt haben, ich habe noch 3 freie Plätze, sobald ich die 3 freien Plätze vergeben habe, bespreche ich mit allen, zu welchen Uhrzeiten sie am besten können, zu welchen Wochentagen und die meisten Überschneidungen der Angaben werde ich dann nehmen und dazu werden wir uns dann einmal pro Woche treffen. Es gibt dann eine Präsentation, Übersichten, die ganz viel deutlich machen. Wir machen Übungen, wir sprechen und dann gibt es auch noch ein Workbook für zu Hause und natürlich auch für die Zeit danach, nach dem Gruppenmentoring. Es geht 6 Wochen. Einmal die Woche sehen wir uns online via Zoom. Es gibt eine Aufzeichnung, es gibt Workbook zu allen anderen Themen. Die allen anderen Themen findest du bei mir auf Instagram, in meinem Highlight dazu. Und ansonsten schaust du dir auch da gerne nochmal an. Ich freue mich so wahnsinnig drauf. Und ja, komme mit diesen Worten auch schon zum Schluss. Wenn du das nicht bei mir machen möchtest, dann nimm trotzdem das für dich aus der Folge mit, dass es der absolute Schlüssel sein wird, deine Herausforderung in der Familie zu lösen. Und ja, auch wenn wir uns wünschen würden, dass jeder dazu beiträgt, dass also auch zum Beispiel der Partner seine Themen aufarbeitet oder dass die Kinder oder die Eltern oder die Schwiegereltern, glaub mir, diese Triggerarbeit wird in erster Linie dich befreien und deswegen darf es in erster Linie auch um dich gehen. Und wenn es dich befreit, wenn es dich freier macht, wenn es dich friedlicher im Innern macht, wenn es dich harmonischer im Innern macht, weil diese Themen, die noch nicht in Harmonie sind, verändert werden, wirst du immer einen Einfluss haben. Immer. Und damit schenke ich dir auch nochmal diese Perspektive auf dich, dass du eine unfassbare Kraft in deinem Leben hast, deine Lebensqualität, deine Beziehung zu verändern, ohne jemand anderen verändern zu müssen. Und das ist etwas, was sich so kraftvoll anfühlt, vor allen Dingen, wenn man das auch erfährt, weil man so oft denkt, man ist den äußeren Umständen ausgeliefert und man muss warten, bis sich XY verändert, damit es sich für mich verändert. Mit dem Thema muss es nicht so sein. Damit schicke ich dir ganz, 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 ganz viel Power und ganz viel Kraft, dass du das sehen kannst, was du für eine Magie in dir trägst damit, wenn du bereit bist, da wirklich hinzuschauen. Aber genau darum dreht sich ja auch alles hier im Podcast. Und daher alles, alles Liebe für dich. Ich freue mich auf eine der nächsten Folgen und dass du auch wieder dabei bist. Wenn du eine Frage hast, schreib mir gerne. Wenn du mehr zu Mentoring wissen willst, schreib mir auch gerne oder schau auf Instagram nochmal vorbei. Und ansonsten alles Liebe für dich und bis zur nächsten Folge.